Ja, damit begrüße ich Sie zur heutigen Vorlesung. Ich stelle ohne Wertung fest, dass die Teilnehmerzahl gesunken und das Durchschnittsalter angestiegen ist. So ist es. Und mache noch zwei Vorbemerkungen. Erstens, ich werde ja jetzt, ich will über die Philosophie des 20. Jahrhunderts reden und werde doch jetzt immer noch über das 19. Jahrhundert reden. Da könnte man sagen, Philosophen lassen eben nicht von den vertrauten Gegenständen los. Oder Philosophen unterliegen der Täuschung des Genetizismus, dass alles einfacher wird, wenn man es sozusagen in der Zeit zurückverfolgt. Ich denke, beiden Täuschungen unterliege ich nicht. Aber es gibt eine spezifische Begründung dafür, warum das 19. Jahrhundert sozusagen als Vorzeichen, wie ich das genannt habe, dessen, was wir zu diskutieren haben werden, nicht so einfach übersprungen werden kann. Nämlich, dass im 19. Jahrhundert das, was Adorno und Horkheimer unter dem Titel der Dialektik der Moderne verhandelt haben, wir werden darauf noch zu sprechen kommen, dass dieses an den Rändern der Philosophie, an den Rändern der Akademie im 19. Jahrhundert schon aufgebrochen ist. Und diese Artikulation dieser Dialektik im 20. Jahrhundert vielfältig wieder aufgegriffen worden sind. Man kann sagen, Beispiel Marxismus, der ist im 19. Jahrhundert entstanden. Aber so richtig los mit dem Marxismus geht es spätestens in den 90er Jahren eigentlich erst im 20. Jahrhundert. Und ähnlich ließe sich für andere Denker, auf die wir zu sprechen kommen werden, sagen. Zweitens könnte man sagen, ich habe hier eine geistesgeschichtliche Schlagseite. Das ist nicht falsch, aber es gibt den alten Spruch, sei schlau, lern beim Überbau, unter Marxisten in West-Berlin in den 70er Jahren, in den 60er und 70er Jahren verbreitet. Will sagen, wenn es gelingt, diese geistesgeschichtlichen Verschiebungen und Brüche, den großen Bruch im 19. Jahrhundert, den Karl Löwit mit Recht konstatiert hat, denke ich, wenn es dem gelingt, als Symptom zu dechiffrieren für tiefgreifende Veränderungen, die dazu geführt haben, dass das, was wir dann unter Moderne kennen, sich konstituiert hat, dann denke ich, sind diese geistesgeschichtlichen Entwicklungen sehr aufschlussreich. Also die Philosophiegeschichte kann hier als eine Heuristik für eine gesellschaftstheoretisch-historische Aufarbeitung dienen. Man muss sich eigentlich klar sein, dass man damit erst auf dem heuristischen Anfang ist. Aber Philosophen haben das ja nun mal an sich, dass sie Anfänge setzen und dann andere weitermachen müssen. Soweit wollte ich vorab noch etwas klarstellen. Die Vorzeichen, die ich diskutieren will, sind Marx und Engels Ausbruch aus der Philosophenpolitik, die Empörung in der Philosophie, Max Stirner. Ich glaube, das ist kein Zufall, das empört euch gerade wieder der Titel eines einflussreichen und weit verbreiteten Textes ist. Michail Bakunin, in dem sich sozusagen den Founding Father des Anarchismus, auf der philosophischen Ebene zumindest, tatsächlich diese Art von Philosophie dann an die Menge der vielen, wie ich das zu übernetzen neige, gewendet hat. Und dann Problematik der Antiphilosophie, die sich als neue Philosophie, man könnte natürlich Feuerbachs Philosophie der Zukunft hier noch dazu tun, aber da haben wir, glaube ich, da gehen wir zu tief ins frühe 19. Jahrhundert hinein. Kierkegaard und Nietzsche werde ich heute versuchen, auch noch unter diesem Gesichtspunkt anzudenken und dann zu sprechen kommen auf die Krise und Erneuerung der Philosophie als Universitätsphilosophie in Deutschland in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Ein ordentliches Programm, natürlich geht es da immer nur in prägnanten Punkten, die ich versuchen will, deutlich zu machen. Marx und Engels philosophische und später auch wissenschaftliche Revolution wird gerne zusammengebracht mit den Marxischen Notizen ad Feuerbach. Man kann es auch zusammenbringen mit dem Manuskripthaufen, der dann in den frühen 1930er Jahren unter dem Titel Deutsche Ideologie zweimal ediert worden ist, einmal von Landshut und anderen und einmal von Jasanow und anderen im Rahmen der MEGA. Zu Marx' Notizen ad Feuerbach ist zu sagen, dass in ihm in der Tat der grundlegende Gedanke diese Problematik anpackt. Und zwar übrigens, denke ich, in Auseinandersetzung mit Max Stirner, auf den wir dann zu sprechen kommen werden. Nämlich die Problematik des Verhältnisses von Philosophie und gesellschaftlicher Praxis. Und Marx konstatiert, dass die Philosophen in der bekannten 11. These die Welt nur verschieden interpretiert hätten. Es komme darauf an, sie zu verändern. Und ich denke, Engels Zusatz, der hier ein Aber eingefügt hat, führt in die Irre, als ob es nicht mehr darum ginge, die Welt zu interpretieren. Sondern natürlich geht es auch Marx darum, die Welt zu interpretieren, aber eben in einer Weise, die nicht praktisch folgenlos ist, sondern die Folgen einer revolutionären, verändernden, praktisch-kritischen Tätigkeit, wie Marx es in den Thesen nennt, in den Notizen, als Feuerbach nennt, hat. Und diese Differenz wird von Marx zunächst als ein Hinter-sich-Lassen der Philosophie beschrieben. Dass er damit aber zugleich eine neue Praxis der Philosophie auf den Weg bringt, also eine Revolutionierung der philosophischen Tätigkeit, das wird ihm vielleicht im Laufe seiner späteren Arbeit klar, aber ist ihm in diesem Stadium noch nicht klar. Auch in den Manuskripten zur deutschen Ideologie gibt es die grundlegende Ambivalenz, dass die deutsche Ideologie in allen Farben und glühend die Philosophenpolitik der Junghegelianer und Feuerbachs angreift und auch Max Stirner für seine Philosophenpolitik, das will ich dann gleich versuchen zu erläutern, kritisiert. Als Philosophenpolitik wird hier, und ich finde, das ist in diesen Manuskripten zur deutschen Ideologie, die eben noch der kritischen Edition harren, ein erster Versuch ist 2003 erfolgt, der grundlegende Zug, der sich immer wieder findet, der immer wieder versucht wird, es soll an die Stelle des philosophischen Reflektierens und des philosophischen Ausdenkens das Denken der Wirklichkeit treten. Wirkliche Wissenschaft, positives Wissen, wie Marx und Engels das in diesen Manuskripten immer wieder nennen. Gleichzeitig wird dieses positive Wissen, diese wirkliche Wissenschaft, aber mit allen möglichen Leistungsfähigkeiten, in dem Sinne Eigenschaften, ausgestattet, die den fragmentarischen und begrenzten Charakter, den wirkliche Wissenschaft immer hat, überschreitet. Und unter dem Rückgriff auf den Gedanken dieser praktisch-kritischen Tätigkeit wird gewissermaßen ein Kurzschluss organisiert zwischen dem Fortschritt der kritischen Wissenschaft, die eben nicht klar von der eigenen Kritik der Philosophie und Ideologie unterschieden wird und der politischen Praxis. Politische Praxis ist immer schon als revolutionäre Praxis unterwegs und greift in diesem Sinne, in diesem Unterwegssein auf, was an Erkenntnissen die wirkliche Wissenschaft produziert hat. Also es liegt hier, und deswegen ist auch die deutsche Ideologie sowohl positivistisch als auch, wenn ich das so sagen darf, philosophistisch fehlinterpretierbar. Weil sowohl der Charakter der neuen Philosophie als umfassend totalisierende Vorgehensweise, als auch der Charakter der zugrunde gelegten und durch dieses Philosophieren verstärkten Praxis als revolutionäre Tätigkeit erscheinen als unmittelbar ineinander umschlagend. Zwar wird die Philosophenpolitik, für die die ganze Revolutionierung darin besteht, die Sprache der Philosophie zu ändern und statt von Gott, von Menschen zu reden und so weiter und so fort, die also nur die philosophische Darstellung ändert und das schon für revolutionäre Praxis hält, diese wird scharf kritisiert. Die praktisch-kritische Tätigkeit, von der Marx und Engels sprechen, ist etwas, was unter den wirklichen historischen Bedingungen in der wirklichen deutschen Misere stattfindet und was dann auch sozusagen die Augen öffnet für das, was in Frankreich, was in England an wirklichen historischen Kämpfen und politischen Programmen sich inzwischen entwickelt hat. In dem Sinne versucht Marx und Engels an die Erfahrung der Unterdrückten und Ausgebeuteten und ihre Kämpfe in England und Frankreich anzuknüpfen und erkennen auch die Momente, wo sich die deutsche Arbeiterklasse in den historischen Auseinandersetzungen der 40er Jahre zum ersten Mal zu Wort meldet. Das ist ein ganz wichtiger und positiver Punkt. Aber dieses wird immer noch in diesem Gedanken, dass praktisch-kritische Tätigkeit und philosophische Kritik sich geradezu wechselseitig bedingen und philosophische Kritik dann sich auflöst in wirklicher Wissenschaft, wird das noch unzureichend artikuliert und hat große Missverständnisse produziert. Im Kommunistischen Manifest ist meines Erachtens dieser Mangel noch nicht wirklich überwunden. Auch wenn hier viel klarer noch artikuliert ist, dass die entscheidende Entwicklung auf der Seite der wirklichen Bewegung liegt. Die wirkliche Bewegung der Klassenkämpfe, die wirkliche Bewegung, die den Sturz der bestehenden bürgerlich-kapitalistischen Herrschaftsverhältnisse bewirken muss, aufgrund der großen historischen Tendenz, ist auch die Grundlage wirklicher Wissenschaft. Soweit klar. Aber Marx und Engels im Kommunistischen Manifest erkennen, dass die gesellschaftlichen Strukturen und Prozesse der Moderne alle traditionellen Herrschaftsverhältnisse auflösen. Alles löst sich, verflüssigt sich, löst sich auf, was fest war. An die Stelle des Festen tritt ein offener Prozess. Und ich denke, damit ist in der Tat ein zentraler Punkt gefasst, der diese Moderne definiert. Nämlich die kapitalistische Produktionsweise, die alte personale Abhängigkeits- und Ausbeutungs- und Herrschaftsverhältnisse auflöst und ersetzt durch das moderne, sachlich vermittelte Verhältnis von Herrschaft und Ausbeutung in der Lohnarbeit. Diesen Prozess, der nun in der Tat nicht nur die Fabrik ergreift, sondern alle gesellschaftlichen Verhältnisse, auch alle gesellschaftlichen Verhältnisse außerhalb der Ökonomie, also auch etwa die Geschlechterverhältnisse, die internationalen Beziehungen und so weiter und so fort. Dieses ist in diesem Gedanken der Auflösung aller traditionellen, und ich füge hinzu, personalen oder personengebundenen Herrschaftsverhältnisse in der Tat präzise erfasst. Wovon Marx und Engels im Kommunistischen Manifest aber noch wenig Vorstellungen haben, ist, wie sich dennoch unter diesen Bedingungen der Moderne, die alle traditionalen, personalen Herrschaftsverhältnisse auflöst, der Tendenz nach, Herrschaftsverhältnisse reproduzieren. Wie es zu einem neuen Typus von Herrschaftsverhältnissen kommt, nämlich den Herrschaftsverhältnissen, die sachlich vermittelt sind, die nicht mehr personal fundiert und geformt werden. Da ist in der Tat das zentrale Modell das der Lohnarbeit. Im Kommunistischen Manifest haben Marx und Engels noch nicht die Differenz zwischen Arbeit und Arbeitskraft dechiffriert. Und damit konnten sie auch noch gar nicht den zentralen Mechanismus der kapitalistischen Ausbeutung bzw. der Mehrwertproduktion als solchen durchschauen. Das heißt, im Kommunistischen Manifest ist diese fehlende Bestimmung der neuen Form der Herrschaftlichkeit tatsächlich auch dem unentwickelten Stand der eigenen Arbeit im Bereich der Kritik der politischen Ökonomie geschuldet. Dieses haben Marx und Engels dann immer weiter thematisiert. Aber noch in dem dritten wichtigen Buch dieser Übergangszeit, wo Marx sich herausgelöst hat aus der alten Philosophenpolitik und Engels auch, und sie sich im Übergang tatsächlich zu einer wirklichen Wissenschaft und einer wirklichen Politik befinden, bleibt dieser zentrale Mechanismus der Mehrwertproduktion nur ansatzweise dechiffriert. Dass das ein sachliches Verhältnis ist und dass das Kapital nicht in ihm als ein Subjekt auftaucht, sondern die Verhältnisse sich zwar von Charaktermasken, also Trägern, getragen, als objektive Verhältnisse reproduzieren, das wird erst im Kapital klar formuliert. Diese Versachlichung von Herrschaft entdeckt zu haben, am Beispiel der Herrschaft der kapitalistischen Produktionsweise, ist wahrscheinlich der zentrale Punkt des Marx'schen Beitrages zur Entwicklung der Wissenschaft von der Gesellschaft und auch zu einer Neubestimmung philosophischer Tätigkeit. Der Durchbruch zur Kritik der politischen Ökonomie erfolgt eben genau in dem Punkt, wo das, was Marx den Fetischcharakter der Ware nennt, das heißt die Eigenschaft der Ware, tatsächlich den Menschen, die mit ihnen umgehen, also den Warenhütern, wie er sie nennt, den Warenbesitzern, den Eindruck zu vermitteln, ihre gesellschaftlichen Verhältnisse, ihre Verhältnisse von Herrschaft und Ausbeutung seien bloße Eigenschaften der Sachen, mit denen sie umgehen. Also der Wert, der Mehrwert erscheinen als rein sachlich bestimmt. Und dieses Erscheinen ist nicht ein subjektiver falscher Eindruck, sondern beschreibt einen objektiven, realen Mechanismus, der diese Gesellschaften bestimmt. Und dieser Gedanke, dass Herrschaft tatsächlich sachlich begründet und reproduziert sein kann, aufgrund einer realen Verkehrung in den Verhältnissen, ermöglicht auch einen neuen Zugriff auf die gesamte Problematik der Modernität und, denke ich, auch einen neuen Zugriff auf das, was Horkheimer und Adorno dann unter dem Gesichtspunkt der Dialektik der Aufklärung diskutiert haben. Ich will das versuchen anzudeuten, worin das Neue besteht. Es wird damit denkbar, dass es möglich ist, dass Verhältnisse vollständig von personalen Abhängigkeiten, personalen Souveränitäten und den entsprechenden mystischen Vorstellungen, the king's two bodies, die beiden Körper des Königs, wie sie im Mittelalter galten, dass der König eben tatsächlich auch in der Lage ist, durch Handauflegen Skrofel zu heilen und ähnliche Dinge. Das ist in England noch von James dem Ersten, dem, der dann geköpft wurde. Also wahrscheinlich auch von James dem Zweiten, der dann geköpft wurde, tatsächlich praktiziert wurde. Na, diese Vorstellung, dass tatsächlich die Personen aufgrund mystischer Eigenschaften zum Herrschen bestimmt und darin ihre Herrschaft begründet sei, war ja noch offizielle Staatsdoktrin. Ich hatte das ja angedeutet, wenn auch sehr knapp, dass die Hegelianer genau deswegen unter Druck gerieten im preußischen Staat, weil sie diese offizielle Staatsdoktrin, so sehr sie auch den Monarchen noch als den, der den Punkt auf das I zu setzen hatte, hochhielten, nicht mitmachen. Und diese Herauslösung, diese Auflösung dessen, was fest war, in der Flüssigkeit nicht mehr personal begründeter Verhältnisse von Herrschaft, Unterwerfung und Ausbeutung, das ist auch der zentrale philosophische Punkt, der in der Kritik der Marxischen Kritik der politischen Ökonomie enthalten ist, der allerdings lange Zeit nur unzureichend begriffen worden ist. Das heißt, es gibt bedurfte verschiedener Wellen der Neuaneignung der Marxischen Theorie, um diese Pointe auch wirklich begreifen zu können. Max Stirner, Pseudonym Kaspar Schmidt, also von Kaspar Schmidt, hat 1845 in Der Einzige und sein Eigentum diese Dialektik der Moderne gewissermaßen durch einseitige Zuspitzung bearbeitet. Er sagt, unsere Atheisten sind fromme Leute. Will sagen, sie haben sich zwar von dem Gott außerhalb von ihnen verabschiedet, sind aber durchaus weiterhin unterwürfig einem höheren Wesen, das sie in sich wähnen. Feuerbach oder Mensch an die Stelle des Gottes rückt und das schon die ganze Geschichte der Befreiung sein soll. Oder wie Max Stirner es formuliert hat, das Jenseits außer uns ist allerdings weggefegt und das große Unternehmen der Aufklärer ist verbracht. Hier wird die Aufklärung, und ich denke, das hat eine gewisse historische Berechtigung, als das Wegräumen dieser alten Vorstellungen von sozusagen traditional und personal und mystisch begründeten Herrschaftsverhältnissen begriffen. Und die Dialektik der Aufklärung setzt natürlich genau in dem Moment ein, wo historisch sich herausstellt, dass das Wegräumen dieser traditionalen, personalen und mystisch begründeten Herrschaftsverhältnisse nicht die Befreiung ist, sondern neue Herrschaftsverhältnisse hervorbringt, von denen man vielleicht sogar zuspitzend, ich denke durchaus mit Marx sagen kann, dass sie noch viel schärfer, noch viel zerstörerischer, noch viel unterdrückerischer sein können als die alten Herrschaftsverhältnisse, das normalerweise waren. Man muss aufpassen, dass man hier nicht in Nostalgie verfällt. Es gibt das schöne Buch The World We Have Lost, wo genau diese Nostalgie sehr schön zusammengefasst ist. Man kann das auch durchaus mit Gewinn lesen. Wo aber gut romantisch die alten personalen Abhängigkeitsverhältnisse immer als Verhältnisse des persönlichen Schutzes, des persönlichen Kümmerns und so weiter seitens der Herren herausgearbeitet werden, was ein untergeordnetes Moment war. Zum Herrn sein in diesen alten Verhältnissen gehörte auch die Liberalitas, die Leutseligkeit, wie wir das auf Deutsch immer noch als Wort haben. Das heißt, die Bereitschaft, mit seinen Untergebenen fürsorglich und streng umzugehen und ihnen nicht unnötig einen überzubraten. Aber selbstverständlich gab es auch in den alten Verhältnissen eine große Schicht, für die das nicht galt, die außerhalb standen. Und es gab selbstverständlich auch innerhalb der Herrschaftsverhältnisse immer wieder Exzesse jeglicher Art. Also die Vorstellung, dass das alles sich gewissermaßen im Rahmen gehalten hätte und fürsorglich niemand gehungert hätte, hungern müssen, die ist einfach falsch. Man kann das ja auch sozusagen an den Zahnstatistiken von Begrabenen studieren. Bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts hinein in Europa kann man feststellen, an den Zähnen von Toten, dass es Hungersnöte gab. Und diese alten Verhältnisse haben die Menschen keineswegs am Verhungern gehindert. Gut, aber dennoch ist diese Differenz zwischen den alten und den neuen Herrschaftsverhältnissen wichtig. Und Max Stirner macht eben klar, dass das Jenseits in uns ein neuer Himmel geworden ist und er ruft und er sieht sich jetzt zu neuem Himmelsstürmen aufgerufen. Das heißt, das Über-Ich, das Gewissen, die Bürgertugend, ähnliche Dinge, die Moral werden als Form der Unterwerfung dechiffriert, was sie zweifellos sind. Und es wird gesagt, hier liegt Herrschaft vor, diese Herrschaft muss eine sozusagen zweite Aufklärung stürmen. Hier liegt natürlich das zentrale Problem, nämlich in dem Gedanken, dass jede Art von Regeln, jede Art von Ordnung bereits herrschaftlich ist. Das kann man so rum und so rum wenden. Man kann sagen, das heißt, man braucht Herrschaft, um Ordnung und Regeln zu haben. Und man kann das so wenden, dass man sagt, wenn man wirklich frei sein will, dann muss man sich von den Ordnungen und den Regeln befreien und in jedem Moment neu entscheiden, was jetzt zu tun ist. Denn es reicht ja nicht nur, alle anderen zu verabschieden, sondern auch das, was ich jetzt gerade gesagt habe, muss ich im nächsten Moment schon nicht mehr für mich verbindlich halten. Also diese radikale Befreiungsvorstellung des Einzelnen als Eigners seiner eigenen Verhältnisse und seiner eigenen Tätigkeit, seines eigenen Leibes ist hier zugrunde gelegt und ist in der Tat dann ein Bruch mit dem noch als selbstverständlich unterstellten Moralismus bei der klassischen aufklärerischen Theorie. Marquis de Sade ist noch hervorzuheben als jemand, der das in anderer Weise thematisiert hat, aber in der deutschen Philosophie war sicherlich Max Stirner derjenige, der diese Problematik scharf formuliert hat, schärfer als sie etwa bei Marx und Engels formuliert ist. Denn bei Marx und Engels ist bei vielen noch selbstverständlich unterstellt, dass niemand eigentlich bewusst ein Zyniker ist. Selbst die zerstörerischsten Vertreter des Kapitals, die zerstörerischsten Träger der Kapitalherrschaft, werden als Menschen unterstellt, die nicht auch noch sagen, das ist gut so, sondern die sagen, naja, geht nicht anders. Und von da aus hält es Marx auch für völlig unnötig, da nun eine moralische Kritik zu entwickeln, sondern hält sich daran zu zeigen, dass es doch anders geht. Gegenüber Zynikern, wie sie sich dann an Stirner angeschlossen haben, ist das dann kein wirksames Argument mehr, aber das hat Marx noch nicht auf dem Zettel. Max Stirner spricht in diesem Sinne vom Heiligen, eben nicht nur als dem traditionell personalen Heiligen außer uns und betont, dass jedes Heilige, jedes, was als verbindlich, gut, schön war, apostrophiert wird, letzten Endes den Geltungsgrund seiner Heiligkeit in den Subjekten haben muss. Und die Subjekte sind erst einmal jeweils man selber. Ich glaube, das kriegt man auch nicht weg. Also man kann jetzt nicht Stirner dadurch gegen Stirner argumentieren, dass man sagt, naja, die vereinzelten Einzelnen gibt es ja gar nicht. Sondern so ist das etwa von Ferdinand Tönnies dann Ende des 19. Jahrhunderts artikuliert worden. Die große Entdeckung der Wissenschaften von der Gesellschaft sei, im Unterschied zu den alten Gesellschaftsvertragstheorien, dass die Gesellschaft nirgends in der Gestalt existiert, dass vereinzelte Einzelne existieren. Das ist richtig. Aber das löst das Stirnersche Problem nicht. Sondern Stirner weiß natürlich auch, dass er als vereinzelter Einzelner, als Eigner seiner selbst von allen möglichen Voraussetzungen abhängig ist. Aber was, ich will jetzt mal den Begriff des Heiligen durch den Begriff des Verbindlichen ersetzen, was er als verbindlich sieht, ist nur vermittelt über seine eigene Anerkennung verbindlich. Es gibt keine Verbindlichkeit, die nicht über die eigene Anerkennung vermittelt ist. In dem Sinne, alles, wovor ihr einen Respekt oder eine Ehrfurcht hegt, verdient den Namen des Heiligen. Und diesen Respekt und diese Ehrfurcht ist Stirners These, kann jeder Einzelne, muss jeder Einzelne daher auch, wenn er konsequent denken will, hinterfragen. Wie die Welt als Eigentum zu meinem Material geworden ist, indem sich der Einzelne als Eigner seiner Welt begreift, die Jemeinigkeit der heideggerschen Welt kann man als philosophische Artikulation dieses stirnerschen Ansatzes durchaus wiedererkennen. Mit welchem Ich anfange, ich großgeschrieben, was ich will, so muss auch der Geist als Eigentum zu einem Material herabsinken, vor dem ich keine heilige Scheu mehr trage. Also dieser ganze Gedanke des Respekts, der heiligen Scheu und so weiter, wird von Max Stirner im Sinne der grenzenlosen Souveränität und Selbstbestimmung des Einzelnen als Eigners verabschiedet. Und dieses wird dann von ihm auf die politische Programmatik übertragen. Eine politische Revolution führt gewiss das Ende der alten Zustände nicht herbei, wenn nicht vorher eine Empörung zum Eigner vollbracht ist. Also nur, wenn sich die Menschen alle, die Individuen, die Einzelnen, die vereinzelten Einzelnen, alle empört haben und sich als Eigner ihrer Welt begriffen und konstituiert haben, dann kann eine Revolution radikal die Verhältnisse verändern. Das ist, wenn ich das richtig sehe, das Programm, das dann der Anarchismus weitergeführt hat. Michail Bakunin hat in seiner Beichte an den Zaren, die er, nachdem er gefangen genommen war, formuliert, wie er sich von der Philosophenpolitik verabschiedet hat. Im Übrigen aber halte mich Deutschland selbst von der philosophischen Krankheit, an der es litt. Als ich mit den metaphysischen Fragen, die die Philosophenpolitiker für politische Fragen hielten, was sich völlig aus der Luft gegriffen ist, aber was sozusagen den Gedanken, dass es eines ist, metaphysische Politik sozusagen umzuwälzen oder ein anderes wirklich Herrschaftsverhältnisse umzuwälzen, diesen Gedanken hatten sie eben nicht gefasst. Also als ich mit den metaphysischen Fragen näher vertraut wurde, überzeugte ich mich ziemlich rasch von der Nichtigkeit und Eitelkeit der ganzen Metaphysik. In der Metaphysik oder in dieser Philosophenpolitik geht es zwar um Herrschaft, davon geht es um etwas, aber es geht um Herrschaft in einer Weise, die diese Herrschaft gar nicht wirklich in Frage stellen kann. Und damit geht es wiederum um nichts. Wortspiel sei vielleicht erlaubt, auch die Nihilisten, die sich bei Turgenev dann thematisiert finden, etwa gleichzeitig, ein bisschen früher, sind dieser Einsicht, dass es um nichts geht und man deswegen auf nichts setzen kann, durchaus fähig gewesen. Ich suchte Leben in ihr, in der Metaphysik und in der Philosophenpolitik, aber sie ist langweilig. Kein Leben. Im Gegenteil, sie wirkt tödlich, indem sie von den wirklichen Fragen des Lebens trennt. Ich suchte Taten, hierbei ist die absolute Untätigkeit. Die Philosophenpolitik oder die Metaphysik ist eben eine Form von Tätigkeit, in der die Tätigen, was wirkliche Tätigkeit angeht, auf der Stelle treten und stattdessen Namen, Wörter ändern, hin und her schieben und so weiter und nie etwas zustande bringen. In dem Sinne ist sie tatsächlich absolute Untätigkeit. Konsequenz, ich gab die Philosophie preis, man muss sagen, diese Philosophie, und ergab mich der Politik, also der politischen Praxis. Er war in allen sozusagen Immigranten- und Verschwörerkreisen, die Europa damals aufzubieten hatte, in allen Facetten der 1848er Revolution war er präsent, ist viel rumgereist und hat überall eine durchaus wichtige Rolle gespielt. Allerdings hat er sich damit zugleich von dem Hintergrund dieser Philosophenpolitik verabschiedet, denn jede absolute Theorie wird nie verfehlen, in praktischen Despotismus und Ausbeutung umzuschlagen. Also, was ist der Grund dafür, dass die Aufklärung nicht einfach stattfindet und nicht einfach zur Befreiung führt? Das ist der Dogmatismus der aufklärerischen Theoretiker. Also Hegel mit seiner Vorstellung vom absoluten Wissen, ist der Grund dafür, dass die Befreiungsversuche, die sich auf ihn berufen, selber praktisch despotisch werden und Ausbeutung an die Stelle von befreiten Verhältnissen tritt. Und in dem Sinne formuliert Bakunin einen ganz wichtigen Grundsatz. Wobei, hier ist vielleicht zu sagen, wie soll man sich damit auseinandersetzen? Das Problem ist, glaube ich, hier der Begriff der absoluten Theorie. Da gibt es ja bezogen auf Hegel inzwischen eine ganz differenzierte Diskussion, was meint Hegel eigentlich mit absolutem Wissen? Und es gibt gute Gründe dafür anzunehmen, dass Hegel mit absolutem Wissen eigentlich geradezu das Gegenteil von dem meint, was hier Bakunin als absolute Theorie charakterisiert. Das heißt, das hegelsche absolute Wissen ist gerade deswegen absolut, weil es in nichts fest ist, weil es keinen Inhalt fixiert, sondern jeden Inhalt als endlich kritisierbar, überwindbar und durch seine Gegensätze und Widersprüche zu kennzeichnen begreift. Das hegelsche absolute Wissen ist also gerade die Einsicht darin, dass Wissen immer endlich überwindbar und kritisierbar ist. Dennoch gibt es bei Hegel auch diese andere Seite, auf die sich Bakunin hier bezieht und auf die sich auch die Hegelianer, die Junghegelianer bezogen haben, nämlich die These, dass der Prozess des absoluten Wissens nichts anderes sei als Gott. Das heißt, Hegel ist sogar so weit gegangen und hat die christliche Trinität, das Verhältnis von Gott Vater, Gott Sohn und Heiligen Geist als Grundstruktur der Vernunft rekonstruiert. Das will ich jetzt hier nicht ausarbeiten, kann man nachlesen. Aber der Gedanke, dass moderne Verhältnisse letztlich dann doch wieder in Gott, in einem höheren Wesen verankert sind, spielt auch in der hegelischen Theorie eine große Rolle. Und wie Bakunin in seinem Hauptwerk Gott und Staat auseinandergelegt hat, ist genau dieses der Zusammenhang, der anzugreifen ist, ist genau die Verselbstständigung Gottes in der Philosophie das Analogon und das Symptom der Verselbstständigung des Staates gegenüber den wirklichen gesellschaftlichen Verhältnissen und den wirklichen gesellschaftlichen Menschen. Diese Einsicht, die Bakunin ja für sich beansprucht, wird von ihm und auch damit setzt er sich von dem Gedanken einer absoluten Theorie ab. Man könnte sagen, historisierend relativiert, dass wir wohl die großen Grundsätze der künftigen Entwicklung verkünden können, dass wir bei der Erfahrung der Zukunft die praktische Verwirklichung dieser Grundsätze überlassen müssen. Ich denke, das muss man sogar noch ergänzen, dass zwar Intellektuelle in der Lage sind, die großen Grundsätze der künftigen Entwicklung zu verkünden, dass aber die wirklichen großen Grundsätze der künftigen Entwicklung sich aus den praktischen Kämpfen der Menge der vielen, die in sie verwickelt sind, überhaupt erst ergeben und nicht aus der Verkündung, aus ihrer Verkündung durch die Intellektuellen. Beides sind durchaus im Hinblick auf praktische Politik beherzigenswerte Grundsätze. Man kann sagen, das hat Bakunin nicht als erster formuliert. Wenn ich das richtig philosophiegeschichtlich weiß, dann ist das wohl zum ersten Mal formuliert worden von Isokrates, der gegen die platonische Vorstellung einer absolut exakten Politik, die er dann zu seiner Politeia und zu seiner Nomoi, zu seinen Nomoi als idealen Staatsformen als Begründung führt, die immer nur näherungsweisen Möglichkeiten der Politik der real existierenden Polis als der Menge der vielen Politen, der Polisbürger, betont hat. Und Aristoteles hat das dann auch in seiner Politik bereits aufgegriffen und daraus sozusagen das zentrale Argument gemacht, dass es in allen Wissenschaften notwendig sei, eine klare Vorstellung davon zu haben, wie exakt die Erkenntnisse sein könnten, die man in dieser Wissenschaft erzielen kann. Und in der Politik seien sie doch nur sehr umrisshaft und rahmenhaft und näherungsweise möglich. Also diesen Gedanken hat Bakunin in das Projekt der Befreiung eingeschrieben und da durchaus analog zu vielen, was Marx und Engels auch zur Frage der Utopie und der utopischen Ausmalung gesagt haben, formuliert. Das Problem ist selbstverständlich, auch das kann man vergleichen mit Friedrich Engels kleiner Schrift über die Autorität, dass eben nicht die vereinzelten Einzelnen als Einzelne, sondern zusammengeschlossen als Menge, als Masse, historisch wirksam werden. Und das heißt, es gibt, damit gesellschaftliche Handlungsfähigkeit erzeugt werden kann, Gesetze bzw. Befehle. Es gibt eine Autorität, die in der Lage ist, sie zu erlassen. Und Bakunin betont, im Hinblick auf die Autoritäten seiner Zeit und eher in expliziter Auseinandersetzung mit Hegel, dass man diesen Autoritäten nicht folgt, weil sie vernünftig sind, sondern oder aus einer inneren Notwendigkeit, sondern nur, weil man dadurch durch äußere Gewalt, egal ob göttlicher oder menschlicher Natur, gezwungen wird. Dieser Gedanke ist allerdings gleichzeitig selber wieder hoch ambivalent, weil der Gedanke der äußeren Gewalt hier der näheren Untersuchung bedarf. Wenn äußere Gewalt bedeutet, dass nicht einfach die Verhältnisse als solche erzwingen, dass man sich ihnen unterwirft, dann ist das sicherlich richtig. Also, wenn Verhältnisse durch Gesetz der Lohnarbeit existieren, dann ist es demjenigen, der nicht über Produktionsmittel verfügt oder über die Möglichkeit, anders wie seine Bedürfnisse zu befriedigen, der ist dann darauf angewiesen und insofern gezwungen, bei Strafe des Verhungerns, Frierens und Verdurstens, seine Arbeitskraft zu verkaufen. Dieser Zwang ergibt sich aus den Verhältnissen. Aber damit dieser Zwang auch wirklich stattfindet, muss es zum Beispiel gewährleistet sein, dass man nicht in den nächsten Supermarkt gehen kann und alles das, was man braucht, mitnehmen. Das heißt, es muss eine Polizei geben, die das Privateigentum verteidigt. Und es muss auch, das hat es dann ja immer wieder gegeben, in den USA insbesondere, seit den 70er Jahren, es muss eben auch die Möglichkeit geben, auch in Kreuzberg hatten wir das ja neulich, dass Plünderungen unterdrückt werden. Wenn es irgendwo zugespitzte Massenarmut gibt, dass die da nicht hingehen und sich zusammenrotten und eben nicht nur stehlen im Supermarkt, sondern den ganzen Supermarkt auseinandernehmen. Also hier bedarf es der zusätzlichen Gewalt, um dieses, was eigentlich in den Verhältnissen schon implizit ist, dass es wirklich keine Alternative gibt, als seine Arbeitskraft zu verkaufen, durchzusetzen. Aber dieses ist nicht die Grundlage dafür, dass Lohnarbeit funktioniert. Sicherlich gehört das zu den Voraussetzungen. Aber der zentrale Punkt bei den modernen Herrschaftsverhältnissen ist eben, dass sie ein ganzes Stück weit funktionieren, ohne dass es notwendig ist, auf Gewalt zurückzugreifen. Man kann jetzt sagen, okay, das liegt daran, dass sie sich gewöhnt haben, dass sie so brav sind, aber das ist ja selber ein Tatbestand. Ob man, dass man den psychologisiert, indem man sagt, das sei eine Gewohnheit, nimmt den Tatbestand nichts von seiner Massivität. Und dieser massive Tatbestand, dass es tatsächlich in modernen Gesellschaften eine Bereitschaft gibt, sich dieser Art von sachlichen Herrschaftsverhältnissen zu unterwerfen. Und dass das auch immer wieder und auch bevor die Polizei kommt, lange bevor die Polizei kommt, passiert und vom eigenen Gewissen und ähnlichen Instanzen auch sanktioniert wird, das ist, glaube ich, der Punkt, den Bakunin gewaltig unterschätzt. Indem er eben darauf fokussiert, man könnte sagen, in ähnlicher Weise, wie das dann später oder auch parallel die Theoretiker der Konterrevolution getan haben, Bonald, de Maistre und andere, die tatsächlich die Gewalt für notwendig und konstitutiv für jede Art von Ordnung und für jede Art von Herrschaft gehalten haben. Grundsätzlich, und damit formuliert er wieder das Grundprinzip, dass diese Art von radikaler Philosophie mit der Aufklärung teilt. In jedem Fall ist es jedoch eine Anmaßung, jemanden dazu zu zwingen, sich bestehenden Herrschaftsverhältnissen zu unterwerfen, weil niemand das Leben eines anderen zu dessen Nutzen regeln kann und auch niemand eine solche Führung braucht. Das ist natürlich etwas übertrieben. Es gibt schon welche, die deren Leben zu deren Nutzen geregelt werden müssen. Wenn man das Leben von Babys nicht zu deren Nutzen regeln würde und auch das Leben von Kleinkindern nicht zu deren Nutzen regeln würde, dann sähe es mit deren Überlebenschancen ziemlich schlecht aus. Und es gibt natürlich Menschen, die eine solche Führung brauchen. Aber das ist sozusagen der zentrale Gedanke der Moderne. Der Erwachsene ist sozusagen das fertige Subjekt, ist von dieser Art von Führungs- und Regelungsbedürfnis befreit. Das ist genau der zentrale Gedanke, dass, und das ist der Ausgangspunkt all dieser Überlegungen über die Moderne, dass ein erwachsener Mensch, ein fertiges Subjekt, inzwischen ob Mann oder Frau, ob Europäer oder Nicht-Europäer, das alles war ein bisschen relativ noch vor 100 Jahren, dass dem keiner etwas zu sagen hat darüber, wie er leben kann und soll. Das ist übrigens schon in der englischen Revolution formuliert worden. Auf der großen Beratung 1649, wo die New Model Army darüber beraten hat, wie jetzt die revolutionär neu gestellten Verhältnisse aussehen sollen, gibt es die explizite Formulierung, dass jeder Mensch selber über sein Leben entscheiden muss. Dass diese Entscheidung über das eigene Leben niemanden, dem Geringsten wie dem Reichsten oder Mächtigsten, abgenommen werden kann. Und dieser, und das ist auch der grundlegende Gedanke der Gleichheit, der in der Moderne zugrunde liegt, oder wie mein Freund Etienne Balibar formuliert hat, der Egalibertät, der gleichen Freiheit oder der Gleichfreiheit, in der tatsächlich jeder und jede als fertiges Subjekt den Anspruch erhebt, nicht beherrscht zu werden, befreit zu sein. Und genau hier liegt natürlich auch die Paradoxie und dann die Dialektik der Aufklärung, dass offenbar durch die einfache Erklärung dieses Anspruchs, dieser Anspruch noch nicht verwirklicht ist. Dass es vielmehr Verhältnisse gibt, in denen aus sachlichen Gründen sich Abhängigkeit, Unterwerfung und Ausbeutung dann einschleichen und durchsetzen und reproduzieren. Das ist also einer spezifischeren Überwindung von sachlichen Herrschaftsverhältnissen bedarf, als in dieser Erklärung der gleichen Freiheit, wie sie seit der englischen Revolution im 17. Jahrhundert, seit der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, seit der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte in der Französischen Revolution immer wieder formuliert worden sind. Man kann sagen, auch Søren Kierkegaard greift genau an dieser Problematik der Moderne an. Bei ihm steht im Vordergrund, dass Wahrheit, man könnte Heidegger hier schon mal vorklingen lassen, Wahrheit im Sinne von gelungener Existenz, was Heidegger unter dem Gesichtspunkt der Eigen oder dem Terminus Eigentlichkeit diskutiert, was übrigens selber ein interessantes Echo des Eignerstatus bei Max Stirner ist, Wahrheit als Existenzweise zu begreifen und das heißt, keine spekulative Wahrheit außerhalb des Menschen, außerhalb seiner Existenz anzuerkennen. Und genau das ist sozusagen die Radikalisierung. Jedenfalls was die wichtigen Wahrheiten, so würde ich das erstmal einschränken, also die existenziellen Wahrheiten angeht, kann hier durchaus, könnte man ähnlich wie Stirner argumentieren, nichts wahr als wahr gelten, was wir nicht als wahr anerkannt haben. Diesen Prozess der Existenz in der Zeit, in dem Gedanken wie Festhalten des Augenblicks, Wiederholung und Sprung in den Glauben zentrale, dann analytische Kategorien werden, hält Kierkegaard fest, Humor enthält eine weit tiefere Skepsis als Ironie. Seine Skepsis des Humors enthält auch eine weit tiefere Positivität. Er finde nicht Ruhe dabei, den Menschen zum Menschen zu machen, sondern dabei, den Menschen zum Gottmenschen zu machen. Will sagen, in dieser Existenz als womöglich oder der Möglichkeit nach wahrer geht es nicht einfach darum, der zu werden, der man ist, nämlich Mensch. Es geht darum, die Begrenztheit und Endlichkeit der eigenen Lage und Situation tatsächlich zu transzendieren und sich über das hinaus zu entwerfen, was man schon ist. Und dieser Gedanke wird hier als Gedanke des Gottmenschen gefasst, was natürlich damit zusammenhängt, dass Kierkegaard drei Stadien der Existenz des Menschen unterscheidet. Ein ästhetisches Stadium, in dem er sich gewissermaßen spontan reflektiert auf das hin, was er ist und erlebt. Ein ethisches Stadium, in dem er Verantwortung dafür übernimmt, was er ist und tut, und ein religiöses Stadium, in dem er diesen Sprung in die Transzendenz, in das, was über seine Endlichkeit als Mensch in seiner historisch-gesellschaftlichen Lage hinausgeht, vollzieht. Und dieser Sprung wird dann für Kierkegaard als immer wieder zu wiederholende Gestalt der Wahrheit menschlicher Existenz postuliert. In dem Sinne ist Religiosität, die er dann weitgehend mit christlicher Religiosität gleichsetzt, da könnte man uns dann nochmal genauer nachsehen, als eigentliche Wahrheit menschliche Existenz gefasst. Die spannende Frage ist, ob man bei dieser kierkegaardschen Bestimmung stehen bleiben kann. Es scheint mir weniger aussichtsreich zu sein, Kierkegaard gewissermaßen ganz nüchtern entgegenzuhalten. Geht auch nicht. Wir sind immer die, die wir sind. Wir fallen immer wieder in das zurück, was wir in der Vergangenheit schon getan haben. Es gelingt uns nicht, uns radikal zu verändern. Das ist, glaube ich, eine Verliererstrategie. Das ist die Strategie der Selbstaufgabe. Was nicht heißt, dass man jetzt gewissermaßen die Strategie des wiederholten Springens, wie sie Kierkegaard empfiehlt, für die einzige Möglichkeit halten muss. Aber den Kierkegaardschen die Kierkegaardsche Herausforderung, die eigene Existenz als Auftrag zu begreifen, über sich selber, wie man sozusagen von seinen Eltern her oder von seiner Herkunft her geworden ist, hinauszuwachsen, das ist keine einfach abzutunende Herausforderung, wo man einfach nur sagen kann, bleiben wir doch nüchtern. Nur wer sich nichts vornimmt, dem schlägt nichts fehl, wie ein plattdeutsches Sprichwort, finde ich ganz richtig formuliert. Und natürlich kann man eigentlich nicht leben, ohne sich etwas vorzunehmen. Diese Haltung gegen die Philosophie, wo also Wissen, Glauben und Leben gegeneinander diskutiert werden, hat etwas später und durchaus auch in Auseinandersetzung mit Schopenhauer, den ich hier übergangen habe, um jetzt nicht die ganze Philosophie des 19. Jahrhunderts zu diskutieren, Friedrich Nietzsche artikuliert. Auch hier habe ich Ihnen ein paar, das ist so eine Art Gedankenrevue, was ich hier vorführe, einige Schlüsselgedanken zusammengestellt. In der Tat, man tut gut und klug zur Erklärung davon, wie eigentlich die entlegensten metaphysischen Behauptungen eines Philosophen zustande gekommen sind, sich immer erst zu fragen, auf welche Moral will es hinaus? Will er hinaus. Das heißt, auch in den abstraktesten Fragen der theoretischen Vernunft, der spekulativen Vernunft, geht es als Einsatz immer um Fragen der Praxis. Man kann natürlich sagen, ob es nur um Moral geht, darüber könnte man streiten, aber Moral ist hier gewissermaßen die Alltagsform von Politik. Also es geht um politisch-praktische Orientierung und sei es in der Form der Alltagsmoral. Dem hält Nietzsche entgegen die Vorstellung, so da greift er durchaus Gedanken von Feuerbach auf, alle Wissenschaften haben nunmehr der Zukunftsaufgabe der Philosophen vorzuarbeiten. Diese Aufgabe dahin verstanden, dass der Philosoph das Problem vom Werte zu lösen hat, dass er die Rangordnung der Werte zu bestimmen hat. Man kann sagen, in der Ökonomie haben wir einen Begriff von Wert und von Verwertung, der in der klassischen politischen Ökonomie sozusagen unbestimmt geblieben ist, weil sie nicht die gesellschaftliche Arbeit und die Form ihrer Organisation und Ausbeutung als zentralen Springpunkt, wie Marx das genannt hat, der Arbeit begriffen haben. Es gibt aber auch vielfältige andere Verhältnisse und auch dort in modernen Gesellschaften und auch dort ist die Frage des Wertes, also des Kriteriums, nach dem man gut und schlecht und gerade von gut und schlecht unterscheiden kann, eine zentrale Fragestellung. Ich denke sogar, diese Zentralität der Wertkategorie in der Philosophie, die dann für das 19. und 20. Jahrhundert in weiten Bereichen zentral ist, hängt eben auch damit zusammen, dass in sachlich vermittelten Herrschaftsverhältnissen Wertkategorien, Werturteile tatsächlich die Grundlage für Herrschaft und Unterwerfung werden. Es geht da nicht mehr darum zu fragen, hat der König es auch gewollt? Hat es dem König auch gefallen? Sondern es geht darum, ist es das auch wert, dass ich da jetzt dem gehorche? Ist es das auch wert, dass wir uns jetzt alle anstrengen, um das zu erreichen? Ist es auch wert, dass wir dieses Projekt aufgeben und dass diese Menschen in ihrer Freiheit behindert werden, um dieses Ziel zu erreichen? Also diese Fragen der Bewertung, der Entscheidung, der Einstufung, der Prioritätensetzung sind gerade charakteristisch für sachlich vermittelte Herrschaftsverhältnisse, in denen eben es nicht mehr reicht zu sagen, Angela Merkel hat aber gesagt, oder wer auch immer entsprechend, oder Barack Obama hat gesagt, sondern in denen tatsächlich solche Verfahren der Bewertung eine sachliche, dann auch durch Experten repräsentierte, selbstständige Gestalt hat. Und natürlich ist dann eine zentrale Frage, die nach der Rangordnung der Werte. Wenn man sozusagen solche Bewertungsfragen in unterschiedlichen Bereichen hat, muss man sich natürlich fragen, wie viel wert ist es, einen Krieg zu vermeiden? Muss man dafür vielleicht ökonomische Schulden machen? Muss man vielleicht ökonomische Verluste einstecken? Muss man vielleicht mehr Geld für Öl zahlen? Das ist das Klassische und durchaus nicht sinnlose Fragen, die auch wirklich dann immer wieder in diesen Zusammenhängen diskutiert werden. Hegel, wenn Sie sich noch daran erinnern, hat in seiner Phänologie des Geistes argumentiert, dass Philosophieren immer systematisch zu sein habe. Dieses wird jetzt von Nietzsche angegriffen. Ich misstraue allen Systematikern und gehe ihnen aus dem Weg. Der Wille zum System ist ein Mangel an Rechtschaffenheit. Ich will sagen, wir kennen das alle, wenn jemand eine einfache Frage gestellt wird, hast du daran gedacht, die Milch zu kaufen? Und er fängt jetzt an, eine komplizierte Geschichte zu erzählen, die dann daran endet, und deswegen konnte ich die Milch nicht kaufen. Hier werden Entschuldigungen aufgebaut. Hier wird durch Elaboration und in dem Sinne durch Systematisierung der Argumentation wird versucht, Verantwortung von sich zu nehmen. Natürlich gibt es auch Situationen, in denen es gute Gründe gibt, warum man die Milch nicht kaufen konnte. Aber das Typische ist eben die Struktur der Rationalisierung. Dass man, wenn man auf einfache Fragen komplizierte Antworten gibt, man dabei ist zu sagen, ja, also eigentlich müsste ich ja, aber ich konnte nicht und ich bin auch nicht verantwortlich und so weiter und so fort. Also das Systematisieren als Rationalisieren, dann ein Ausweichen vor den wirklich gestellten Fragen darstellt. Also ich glaube, das trifft Nietzsche hier durchaus präzise. Was er aber damit nicht trifft oder was er vermutlich auch in dieser Schärfe nicht gesehen hat, ist, dass die Alternative, die Hegel ja diskutiert, gewissermaßen die Beliebigkeit des Meinens ist. Also systematisch heißt, dass ich eben für jede These, die ich aufstelle, auch irgendwelche Argumente anbringe. Dass ich auch tatsächlich versuche, in meinem Denken kohärent zu bleiben und mich nicht in Widersprüche zu verwickeln und so weiter und so fort. Also diese Problematik der Kohärenz und der Argumentativität philosophischen Denkens ist damit, dass man gewissermaßen das Rationalisierungssystem verabschiedet, wofür es gute Gründe gibt, nicht erledigt. Sondern die Frage, Was macht eine philosophische Argumentation oder überhaupt eine Argumentation zu einer tragfähigen Argumentation? Und dazu gehört mehr als nur zu sagen, es gibt da keine logischen, formal logischen Widersprüche. Diese Frage bleibt akut und die versucht Nietzsche, der versucht Nietzsche auszuweichen. Und Nietzsches Philosophieren ist geradezu davon gekennzeichnet, dass er an die Stelle rhetorische Gestik setzt. Aber diese Stelle kann rhetorische Gestik nicht einnehmen, ohne tragfähige Argumente kann man dann nur seine Thesen immer sozusagen spektakulärer gestikulierend vortragen und mit immer spektakulären Metaphern verbinden. Alles Prozesse, die in Nietzsches Philosophieren zu beobachten sind. Aber genau hier liegt dann auch die Schwierigkeit. Nietzsche hat recht. Die Art von Systematik und Systematisierung, die Hegel und die Hegelschule praktiziert haben, ist nicht die einzige. Es sind andere Möglichkeiten zu entfalten, wie solche Kohärenz und Argumentativität hergestellt werden können. Und gerade wenn man das im Hinblick auf politische Deliberation artikuliert, muss man sogar sagen, weil da immer auch die Frage der Dringlichkeit und der zur Verfügung stehenden Zeit zu reflektieren ist, sind andere Formen adäquater. Und das hat natürlich Folgen für die Philosophie, die nicht mehr einfach jetzt die Systematizität etwa der modernen Physik oder der modernen Mathematik für sich zum Modell nehmen kann, sondern eigene Kriterien ihrer Kohärenz und ihres argumentativen Charakters entwickeln muss. Ups, was ist das denn? Noch weiter zu Nietzsche, jetzt sozusagen wird es inhaltlich. Nietzsche arbeitet auch an dieser zentralen Frage des großen Subjektes, des großen Anderen als Grundlage der alten Herrschaftsverhältnisse und der Frage, steht hinter den neuen Herrschaftsverhältnissen auch immer wieder ein solcher großer Anderer, ein solches großes Subjekt wie das etwa Jacques Lacan sehr prägnant innerhalb der psychoanalytischen Tradition behauptet hat und wie es auch, denke ich, Louis Althusser in seinen Ideologie und ideologischen Staatsapparaten letzten Endes voraussetzt. Also das ist keine Frage, die jetzt einfach nur mal im 19. Jahrhundert gestellt wurde, sondern die stellt sich durchaus noch in der Gegenwart. Nietzsche hat das in einem berühmten Text so formuliert. Wohin ist Gott, rief er. Ich will es euch sagen. Wir haben ihn getötet. Genau das ist der Prozess der Moderne. Ihr und ich, wir alle sind seine Mörder. Aber wie haben wir dies gemacht? Wie vermochten wir, das Meer auszutrinken? Wer gab uns den Schwamm, um den ganzen Horizont wegzuwischen? Was taten wir, als wir diese Erde von ihrer Sonne losketteten? Wohin bewegt sich nun? Wohin bewegen wir uns? Fort von allen Sonnen? Also das große Andere, das große Subjekt, als der Anker, an dem unsere eigene Existenz hängt und an dem jede mögliche Form von Ordnung hängt. Stürzen wir nicht fortwährend und rückwärts, seitwärts, vorwärts, nach allen Seiten? Gibt es noch ein Oben und ein Unten? Irren wir nicht wie durch ein unendliches Nichts? Die Nihilisten haben es schon angeführt. Haucht uns nicht der leere Raum an? Ist es nicht kälter geworden? Kommt nicht immerfort die Nacht und mehr Nacht? Gott ist tot, Gott bleibt tot und wir haben ihn getötet. Wie trösten wir uns, die Mörder aller Mörder? Also dieser Gedanke des großen Subjekts und das ist ja in diesem Gedanken des Mordes, des großen Subjekts gedacht, der Durchsetzung moderner Verhältnisse, in denen eben nicht mehr die Abhängigkeit von einem höchsten, perfektesten, mystischen Subjekt die Grundlage aller Ordnungs- und Subjektverhältnisse ist. Diese Frage hat Nietzsche da in aller Schärfe gestellt und die wird uns, denke ich, in den Vorzeichen zum 20. Jahrhundert, die wir heute diskutieren, und dann auch im 20. Jahrhundert intensiv beschäftigen müssen. Wie ist das, was Max Weber mit einem anderen, mit einer anderen schönen Metapher bezeichnet hat? Wie ist diese Entzauberung der Welt konsequent zu denken? Und wie ist der Gedanke von Max Stirner trotzdem festzuhalten, dass Entzauberung eben nicht Befreiung heißt? Nietzsche hat dann noch verwiesen auf die Kunst und nicht als die Kunst. Sie ist die große Ermöglicherin des Lebens, die große Verführerin zum Leben, das große Stimulans des Lebens. Späte Notiz. Also der Ästhetizismus, der Gedanke, der bei Kierkegaard am Anfang stand, das erste Stadium ist das Ästhetische, wird für Nietzsche gewissermaßen zur letzten Instanz. Und damit denkt er auch, denke ich, die moderne Kunst vor, in der tatsächlich eine solche Verselbstständigung der Ästhetik programmatisch verwirklicht worden ist. Und ich denke, wir sind inzwischen in der Lage, darauf zurückzublicken, und zwar in einer Weise, die nicht in die Illusion verfällt, wir können gewissermaßen zur altmeisterlichen Substantialität, sei es Rembrandt oder Rubens oder Karl Blechen, zurückkehren, sondern wir sind in der Kunst, in der Moderne angekommen, in dieser gleichen Freiheit aller, ohne dass sich hier die Möglichkeit einer substanziellen Neuordnung in irgendeiner Weise andeutet. Aber, und das ist, glaube ich, das ist jetzt nicht Nietzsche, sondern das ist meine These, zugleich ist denn der Kunst eben immer der Gedanke mit gegenwärtig, dass jede und jeder, so wie er oder sie geht und steht, angesprochen ist und damit aufgerufen und herausgefordert, sich an diesem Gedanken der Selbsterschaffung schöner Zusammenhänge, bewusst so abstrakt formuliert, zu beteiligen. Sei es nur als einbezogener Betrachter. Aber in dem Sinne ist diese Zentralität der Kunst von Kierkegaard bis Nietzsche, denke ich, heute noch von Bedeutung. Ich muss jetzt ein bisschen auf die Zeit achten. Ich denke, es gibt dann in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine Erneuerung der Philosophie als Universitätsphilosophie, die gleichzeitig den ungeheuren Anspruch zurücknimmt, den wir in den Philosophen, die wir gerade diskutiert haben, beobachtet haben. Von Marx bis Nietzsche ist Philosophieren als Tätigkeit gedacht, in der es letztlich darum geht, das Verhältnis von eigener Freiheit und Möglichkeit einer Ordnung, in der man leben kann, zu denken und zu begreifen und zu entwerfen. Dieser hohe Gestaltungsanspruch wird in der Universitätsphilosophie, die gewissermaßen eine routinisierte Praxis der Philosophie ist, die sich disziplinär lehren und lernen lässt, selbstverständlich nicht zur Grundlage gemacht. Allerdings muss man sehen, dass das in den beiden Phasen, die ich glaube, unterscheiden zu müssen, unterschiedlich gelaufen ist. Es gab, denke ich, zwei Phasen der Professionalisierung der Philosophie in Deutschland. Die Phase der Hegelschule und ihrer Konkurrenten in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, die umgesetzt haben, was im Kantschen Streit der Fakultäten bloßes Programm war. Die philosophische Fakultät und in ihm die Philosophie, in ihr die Philosophie werden sozusagen treten gleichberechtigt neben die anderen Fakultäten. Soziologisch ganz einfach beschreibbar in der Tatsache, dass eben die philosophischen Fakultäten die Lehre für die Gymnasien ausbilden. Das, was in Österreich dann die Gymnasialprofessoren heißt. Ja, das ist eine neue Form. Und insofern wird auch die philosophische Fakultät zu einer Fakultät, die Berufspraxis hat. Die Naturwissenschaftler übrigens genauso. Ja, also die professionellen Forscher in den Naturwissenschaften werden ebenfalls in der philosophischen Fakultät ausgebildet. Das war aber, glaube ich, für die Philosophie nicht in der gleichen Weise prägend, wie das für die Ausbildung der Gymnasiallehrer gewesen ist, die ja dann bis sozusagen in meine Studienzeit hinein das Philosophikum ablesen mussten, das heißt ein philosophisches Grundstudium absolvieren. Für die Hegel-Schule und ihre Konkurrenten in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts war die Situation noch so, dass es eine sozusagen große Philosophie gab, repräsentiert durch Hegel und einige seiner Nachfolger oder durch Trendelenburg und seine Schule, um eine andere wichtige zu nennen, oder Herbart und seine Schule. Und daneben eben eine Ausweitung von Lehrstühlen, die dann tatsächlich diese philosophische Ausbildung der Gymnasiallehrer betrieben haben. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, und das hängt mit der Krise der 1850er Jahre zusammen, ist diese Zentralphilosophie, die noch den Zusammenhang des Ganzen bedenkt, als absolutes Wissen, als umfassende Synthese in der Hegel-Schule, als Metaphysik in der Trendelenburg-Schule, als Psychologie in der Herbart-Schule, man sollte man nicht mit der Einzelwissenschaft Psychologie verwechseln, die sind unglaubwürdig geworden. Sie sind mit den neuen Verhältnissen nicht mehr kompatibel. Der Modernitätsschub, der Modernisierungsschub, der Deutschland trotz des Scheiterns der 48er Revolution ergriffen hat, hat diese Art von gewissermaßen geschlossenen Weltanschauung problematisch werden lassen. Dazu kommt, dass Deutschlands Staatwerdung ja nicht etwa von den liberalen und oder gar demokratischen Kräften vollzogen wird, sondern von den reaktionären Kräften, die großen Wert darauf legen, Staatlichkeit und Ordnung, Personal vom Souverän her zu denken. Das heißt, die Hohenzollern-Dynastie wird zum zentralen Bezugspunkt der neuen Staatlichkeit und Wilhelm I. setzt sich die Krone selber auf und lässt sich nicht etwa von irgendjemandem, schon gar nicht von irgendeiner geistlichen Instanz, krönen. Und diese reaktionäre Prägung hat dann auch dazu geführt, dass nicht nur diese alten zentralen Philosophien problematisch wurden, weil sie nicht mehr in der Lage waren, sozusagen die neuen Verhältnisse adäquat zusammenzufassen, sondern hat auch dazu geführt, dass die von Seiten der Staatsmacht beiseite geschoben wurden. Also die Staatsmacht hat sich sehr darum gekümmert, den Einfluss von Hegel und der Hegel-Schule, aber auch den Einfluss der anderen, die sie als weniger gefährlich einschätzte, aber doch als zu philosophisch zurückzudrängen und stattdessen die Theologie und die Jurisprudenz eigenständig als Herrschaftsgrundlagen zu artikulieren. Und das ist die Konstellation, in der sich die Universitätsphilosophie dann entwickelt. Sie verzichtet darauf, auf das Gebiet der Theologie überzugreifen. Sie verzichtet darauf, auf das Gebiet der Jurisprudenz, also Staat und Recht, überzugreifen, was in Deutschland dann zu der eigentümlichen Entwicklung geführt hat, dass sich in den juristischen Fakultäten eine Rechts- und Sozialphilosophie entwickelt hat, die von Juristen, nicht von Philosophen, betrieben wurde. Werner Mayhofer, der ja in den 60er Jahren eine gewisse Rolle gespielt hat in der deutschen Politik und Philosophie, ist ein Vertreter dieser Sonderentwicklung. Diese Einschränkung der Universitätsphilosophie, dass sie gewissermaßen von vornherein darauf verzichtet, das, was die Leute natürlich eigentlich interessiert, die Fragen von Transzendenz und Herrschaft wirklich zu thematisieren, ist dann eigentlich in dieser Paradoxie verwirklicht worden, dass überall philosophische Lehrstühle, philosophische Institute, Seminare und so weiter eingerichtet wurden in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Die wurden aber mit Leuten besetzt, die dann selber sich zurückgehalten haben, was die inhaltlichen Ansprüche der Philosophie beinhaltete. Der Formalismus der Neukantianer, die charakteristischerweise den zentralen Anspruch von Kant, nämlich tatsächlich Erkenntnis der Wirklichkeit zu liefern, kassiert haben, indem sie das Ding an sich kassiert haben. Der Positivismus, der gerade was jetzt die Ausbildung der Naturwissenschaftler anging, von erheblicher Bedeutung gewesen ist. Und der Historismus, wie ihn etwa Wilhelm Dilthey als Philosoph, auf den wir noch zu sprechen kommen werden, repräsentiert hat, werden prägend für diese professionalisierte Universitätsphilosophie, die sich eben nur ausnahmsweise noch tatsächlich an die heißen, substanziellen Fragen der Gegenwart, in der es immer noch um Thron und Altar geht, also Theologie und Rechtswissenschaft, heranwagt. Dieser Prozess des Bruchs im 19. Jahrhundert ist vielfach thematisiert worden. Ich denke, also Bruch im 19. Jahrhundert, das ist Karl Löwith, der aber diese, sagen wir mal, soziologische Perspektive dabei, Wissens- und wissenschaftssoziologische Perspektive dabei nicht im Blick hat. Georg Lukács hat darin die Zerstörung der Vernunft gesehen. Man hat darin, das geht noch ins 19. Jahrhundert selber zurück, einen Prozess der Säkularisierung und Entpolitisierung der Philosophie gesehen. Aber auch eine Verwissenschaftlichung, weil zu diesen substanziellen Fragen, die die Menschen interessieren, kann man wissenschaftlich gar nichts sagen. Und darauf zu verzichten, ist also ein Fortschritt an Wissenschaftlichkeit. Oder eine Historisierung, das heißt, Philosophie wird im Wesentlichen historistische Philosophiegeschichte, was man ja durchaus noch bei einigen Kollegen heutzutage besichtigen kann. Ich sehe noch, ich habe da noch Verschiedenes, was ich jetzt eigentlich nicht mehr vortragen kann. Das müssen Sie dann ich gucke mal, ob ich das noch in der nächsten Sitzung einbauen kann. Ich wollte nur noch den Ausblick formulieren. Seit 1870 haben wir in Deutschland, und das ist durchaus nicht untypisch, es ist nicht so, dass es in anderen Ländern ganz, ganz anders war, eine neue Konstellation von Politik, Philosophie und Wissenschaft. Es hat sich der Einbruch der Massen in die Politik vollzogen. Es gibt die ersten Massenparteien. Wenn ich das in der deutschen Geschichte richtig sehe, waren das die Sozialdemokraten und das Zentrum, also die Katholiken. Es gibt einen Hegemonie- und Gegenstandsverlust der Philosophie, die von der Mark der Theologie zur Jurisprudenz und Medizin zu einer bloß noch formalen Hülle von Natur- und Geistwissenschaften sozusagen emporgestiegen ist, die zwar Berufspraxis begründet, aber dann doch nur in der marginalen Form eines philosophischen Grundstudiums, beziehungsweise zur historisierenden Einordnung von Fragen von Ethik und Politik, zu denen sich die Kollegen natürlich doch verhalten haben, aber nicht intentione recta, indem sie sozusagen diese Fragen als solche aufgegriffen haben, sondern indem sie mit historischen Exempeln argumentiert. Es hat sich vollzogen eine Professionalisierung der Einzelwissenschaften und auch die Philosophie hat sich als Einzelwissenschaft neben anderen Einzelwissenschaften zu etablieren, ja, real etabliert. Und damit ist eine komplizierte Konstellation entstanden, in der umstrittene gesellschaftliche Interessen, wichtige Wahrheiten und objektive wissenschaftliche Befunde Einsätze des intellektuellen Streits werden und die Philosophie sich damit befasst, wie diese Einsätze kontrollierbar behandelt werden können. Und damit, glaube ich, kann ich für heute schließen.
Könnte man das auch nicht machen. Wir können aber auch eine Hausarbeit.
Ja, das möchte ich jetzt gerade vermeiden, weil es weniger Arbeitsaufwand ist. Ich will ehrlich zu Ihnen sein.
Ja, okay. Ein Portfolio geht. Wir müssen einfach gucken von der Studienordnung, ob Sie noch ein weiteres Portfolio machen wollen. Man kann ja eine bestimmte Zahl von Prüfungen machen.
So, ja, das ist im Grunde genommen meine Frage, weil ich ja dieses Kapitalismus, dieses Marx-Seminar mache. Ich habe mit der guten Franziska gesprochen und sie sagte, es wären noch zwei Themen frei. Da sagte ich, da könnte ich ja eine Privatmahn statt einer Hausarbeit und deshalb sie müsste ich mit Ihnen besprechen.
Ja. Also das Problem ist halt, dass ich das nicht genau weiß.
Ah, okay.
Ob Sie jetzt noch wie viel Portfolioprüfungen Sie machen?
Ich weiß ja warum, ich habe diese Prüfungsart als Magister erworben. Ja.
Das möchte ich jetzt auch nicht.
Also wenn man mal formell herangeht an diese Sache, dann kann ich höchstens zum Prüfungsamt eine Mail schicken. Aber da kann ich mich natürlich auch in Messen setzen. Ja? Dann lassen wir es lieber so, wie es ist. Und ich schreibe eine Hausarbeit in Marx. Dann komme ich aber trotzdem zu Ihnen in die Sprechstunde wegen der Thematik.
Ja, kann ich. Da ist nichts zu diskutieren. Hier wird das mitgeschrieben.
Das wird direkt mitgeschrieben. Ah, super.
Und ich kann mir gleich, wenn du gleich mitkommst, dass du dir auch ein CD abschreiben.
Das ist super. Ja. Und dann extra USB-Karte?
Ein USB-Stick. Ich habe einen Stick dabei.
Super.
Gut, dann machen wir das doch.
Ja. Ich habe jetzt zwar so eine gewisse Regelmäßigkeit, das da alles zu aktualisieren. Dann habe ich noch so viele Projekte und dann geht es auch irgendwie das kleine rein.
Mir geht es ja auch so, dass ich halt doch etwas zu viel mache. Das immer nur so gerade eben schaffe.
Ja, genau.
Weil, da würde ich Lacan zitieren, es wird nie etwas geschaffen ohne Dringlichkeit.
Sehr gut.
Ich muss mal ein bisschen